Willkommen bei Sternsäge. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker. Hallo. Es ist wieder Sternsäge-Zeit. Dein Podcast über Sternkinder. Für Sternkind-Eltern, Sternkind-Geschwister, Angehörige, Betroffene, Mitfühlende. Wie auch immer du es nennen magst, und parallel dazu geht es dann auch noch um mentale Gesundheit und Achtsamkeit. Wer beim letzten Mal aufmerksam zugehört hat, wir haben über unseren Folgekinderwunsch gesprochen nach dem Verlust von Lou und haben die Folge geschlossen mit einem positiven Schwangerschaftstest. Und wenn es einen positiven Schwangerschaftstest gegeben hat, muss es in der Folge ja auch eine Folgeschwangerschaft bzw. eine Regenbogenschwangerschaft gegeben haben. Und dieser widmen wir uns heute. Es geht also um Mats. Und wenn es darum geht und beim letzten Mal wir nicht alleine waren, sind wir diesmal auch nicht alleine. Also habe ich wen wieder dabei?
Surprise, surprise, surprise.
Richtig. Nicole ist wieder mit dabei und redet mit mir über diese... nicht über diese Themen, sondern über dieses Thema, das unter zwei verschiedenen Namen läuft. In dem Fall Folgeschwangerschaft, Regenbogenschwangerschaft oder auch Regenbogenbaby. Und wir wollen euch da so ein bisschen mitnehmen auf die Reise durch diese Schwangerschaft. Natürlich nicht zu detailliert, aber auch nicht zu flach. Wie immer gilt, wenn euch zwischendurch Sachen auffallen, schreibt sie euch auf, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf Instagram, wie auch immer. Wir beantworten das alles gerne. Wir haben da auch schon ein, zwei Kontakte laufen, wo wir sehr detailliert Rede und Antwort gestanden haben. Und ja, wir hatten also, ich fasse das nochmal zusammen, den Kinderwunsch, waren da in der Kinderwunschklinik, haben uns da durchgehangelt mit Stress, seelisch, körperlich, wie auch immer, haben uns dann schlussendlich in einer Zeit, wo wir sehr am Hadern waren, einen Stellplatz auf dem Campingplatz gekauft mit Pütt und Pannen, das heißt also im Campingjargon mit Zelt, Wohnwagen und all jedweder Einrichtungen. Wir konnten direkt starten und das war dann anscheinend bei uns irgendwie der gedankliche Brustlöser, sodass wir dann später im Kinderwunsch erfolgreich waren und es zur Schwangerschaft gekommen ist. Und da setzen wir jetzt heute an und das ging dann zuerst mal los, dass ja Freud und Leid bzw. Freud und Angst sehr, sehr nah beieinander liegen.
Ja, also bei mir wahrscheinlich auch wegen den Hormonen natürlich, überwiegte natürlich die Freude. Ich hatte nicht direkt große Angst. Also im April hatten wir, Anfang April hatten wir den positiven Schwangerschaftstest. Und dann stellt man sich ja logischerweise direkt die Frage, weinen wir direkt alle mit ein oder nicht? Wir haben von vornherein gesagt, sobald wir einen positiven Test haben, sagen wir es den wichtigsten Leuten um uns herum, sprich Familie, enge Freunde und in meinem Fall Arbeitgeber. Wenn was schief gehen sollte, dann hätten wir alle um uns herum und jeder wüsste Bescheid und könnte uns unterstützen. Man könnte offen über alles reden und muss irgendwie nicht ja klammheimlich drumherum mauscheln. Genau. Dann eine Woche später, zwei Wochen später. Ach so, wir haben das dann halt allen entsprechenden Leuten gesagt.
Ja, wir haben das Familie am selben Tag mitgeteilt.
Genau.
Einfach wie Nicole das eben schon beschrieben hat, wir haben uns selbst schnell unseren Safe Space geschaffen, falls was schiefgehen sollte in den ersten 12 Wochen, dass wir durch unser Umfeld aufgefangen werden können. Ohne dass es groß heißt, oh, wir wussten ja gar nicht, dass ihr schwanger wart und so weiter und so fort. Und haben es dann unter anderem auch unseren engsten Freunden dort auf dem Zeltplatz erzählt.
Genau.
Durch die wir auch zu diesem Stellplatz gekommen sind, mit denen wir lange keinen Kontakt hatten und über dieses Camping halt wieder zusammengefunden haben. Und genau, da wolltest du jetzt, glaube ich, ansetzen?
Ja, schon. Also einmal kurz nur einwerfen, das ist halt, ja, ironisch, lustig, vielleicht auch ein glücklicher Zufall war. Ein, zwei Wochen später teilten sie uns mit, dass sie tatsächlich auch schwanger sind. Mit Baby Nummer 2 und Ja, unsere errechneten Termine lagen tatsächlich nur 2 Tage auseinander. Das hat mich gleichzeitig motiviert, irgendwie das, ja, weiß ich nicht, halt diese Schwangerschaft zu Ende zu führen. Und ja, gleichzeitig halt eine riesengroße Freude, dass ja 2 kleine Knipse da auf einem Fleck groß werden können.
Ja, und bei uns war es so ein bisschen der Fall, dass zu der Zeit mit Lou war das ja so, dass wir so ein, zwei Freundespaare im Umfeld hatten, wo du gesagt hast, ja gut, da passt die Altersspanne auch noch. Das heißt, da sind auch irgendwie im Umfeld so Spielgefährten, Freunde da. Und dadurch, dass das dann ja schief ging, ist das halt weggebrochen, sodass man sich dachte, boah, irgendwie, wenn wir dann unser Kind kriegen, sind wir ein bisschen alleine mit so einem kleinen Kind. Und da bot sich halt eine Chance, dass da, wie du schon sagst, 2 Kinder sind, die gleichaltrig nebeneinander aufwachsen.
Genau.
So Sandkasten-Buddies.
Genau. Dann sagtest du ja noch Freude und Angst nah beieinander. Also wie gesagt, bei mir überwiegte tatsächlich die Freude. Ich muss sagen, dieser Schwangerschaftstest hat mich glücklicher gemacht als damals bei Lou. Bei Lou war das so, oh mein Gott, wir sind jetzt wirklich schwanger, was soll ich jetzt tun? Ich kann gar nicht mehr beim Umzug helfen. Also so viele Fragezeichen und ja,
Naja, diesmal
dieser.
konntest du auf dem Zeltplatz nicht helfen.
Ja, also dieser Moment halt bei Lou, man wünscht es sich und dann ist es dann doch soweit. Ich glaube, viele Frauen kennen das auch.
Es
Ja,
ist, glaube ich,
und
so, wenn du das
es.
erste Mal entscheidest, schwanger werden zu wollen, dann sagst du dir so, ja, wir werden jetzt schwanger, ja, wir machen jetzt ein Kind. Und wenn das denn das erste Mal passiert, dass du den positiven Test hast, ist es halt so, da steht halt diese Endgültigkeit dahinter, ne? So dieses, oh, wir haben es jetzt wirklich getan halt.
Ja, genau. Ja, du hattest an dem Tag, ich glaube, Kopfschmerzen oder so. Ich weiß noch, ich musste die ganze Familie anrufen.
War das dieses Wochenende, wo ich meine 24-Stunden-Grippe hatte? Kann das
Ja,
sein?
das kommt hin. Das kann sein. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, alle angerufen und es herrschte überall vorsichtige Freude. Es hat zwar natürlich keiner so wirklich gesagt, aber.
Also es hat keiner Freudensprünge gemacht,
Nee.
es hat keiner den Sekt geöffnet und es hat auch niemanden Feuerwerk gezündet,
Nein.
glaube ich.
Aber das war auch einfach zu früh. Es war ja auch die 5. Woche, also
Ja,
fünfte,
und das
sechste
war halt,
Woche.
jeder wusste, dass die ersten 12 Wochen halt gar nichts bedeuten, ne?
Richtig. Genau. Ja, dann kommen natürlich so die Fragen. Was steht mir als Sternmami zu? Kriege ich bessere, mehr Untersuchungen? Wird engmaschiger ein Ultraschall gemacht und so weiter und so fort? Also dadurch, dass man nie zu 100% jetzt sagen konnte, woran Lou gestorben ist, war das Einzige, was meine Gynäkologin noch gemacht hat, die hat den Didymer-Wert aus dem Blut genommen. Das ist der Wert, der die Blutgerinnung bestimmt.
Also, das ist ein Wert, der Aufschluss darüber gibt, wie hoch das eigene Thromboserisiko ist. Vor dem Hintergrund, dass bei Lou vermutet wurde, dass es ein Thrombus in der Nabelschnur gewesen sein könnte. Und das bedeutet dann in der Folge Thrombus in der Nabelschnur, Versorgung ist eingeschränkt, weil Nabelschnur sozusagen verstopft. Stell dir vor, du hast einen Gartenschlauch, wo halt Schlamm drin ist oder so. Und ja, da wurde halt gesagt, wenn wir das ausschließen können, was halt möglich ist, dann versuchen wir das. Und das funktioniert dann so, man misst diesen Wert regelmäßig, kann das Thromboserisiko ableiten. Sollte es zu einem erhöhten oder erniedrigten Wert, ich weiß halt nicht, in welche
Ich
Richtung der
glaube,
aussagekräftig ist.
höher war der.
Okay, sollte es zu einem erhöhten Wert kommen, steuert man mit Heparin gegen, um das Thromboserisiko wieder zu senken und dieses Risiko des Thrombus somit zu minimieren. Das heißt, das war eine der akuten Therapiemaßnahmen, die infolgedessen eingeleitet wurden.
Ultraschalls standen mir nicht mehr zu. Meine Praxis, schalt auch tatsächlich nur diese 3 großen Screenings plus durch meine Krankenkasse nochmal einen on top. Ich habe aber aufgrund unserer Vergangenheit darauf bestanden, so gut wie jedes Mal einen Ultraschall zu machen. Den habe ich dann halt aus eigener Tasche bezahlt, dann die da extra gemacht wurden. Ja, und dann war die erste,
Fun Fact:
ja.
Später, also Ultraschall müssen wir selber zahlen aus eigener Tasche. Zum späteren Zeitpunkt, wenn deine CTGs auch wertvoll werden. Kleiner Spoiler: CTGs kannst du dann jede Woche machen lassen, weil
Ja, sogar
CTGs,
öfter,
ja, weil
theoretisch.
CTGs können durch den Gynäkologen jedes abgerechnet werden. Das zahlt die Krankenkasse immer schön fleißig, weil die gefühlt nur einen Bruchteil kosten. Aber Ultraschalls sind so teuer, dass die Krankenkasse die nicht regelmäßig übernimmt, weswegen es die Möglichkeit nicht gibt. Hat, glaube ich, aber auch den Hintergrund, ich könnte mich jetzt darüber aufregen, künstlich, wie immer. Mache ich aber heute mal nicht. Es sei euch erspart. Hat, glaube ich, aber den Hintergrund, dass man ja CTGs so oder so die höchste diagnostische Bedeutung zuordnet im Vergleich zu Ultraschall.
Ja, also so als Laien kann man das, glaube ich, so sagen, weil Ultraschall ist wirklich nur eine Momentaufnahme von Minuten,
Ja,
also wenige
Sekunden
Minuten.
wahrscheinlich sogar nur.
Aber so ein CTG, da läuft ja bekanntlich 20 Minuten, wenn das Baby nicht mitspielt, sogar ein bisschen länger, wenn es zu schläfrig ist oder zu aktiv.
Ja.
Ja, genau. Dann als Sternkindeltern möchte man sich ja eigentlich nicht herausnehmen, sich ein Geschlecht zu wünschen, sondern sich einfach nur ein Baby zu wünschen. Was aber auch, ich finde, es ist menschlich, dass man vielleicht eine Präferenz von Geschlecht hat. Wir wollten bei Lu ein Mädchen, haben ein Mädchen bekommen. Wir wollten eigentlich wieder ein Mädchen haben. Und dann war die Tendenz da, es soll ein Junge werden.
Ja, ich glaube, es spielt da aber auch ein bisschen mit rein, dass wir uns immer noch so ein bisschen vom Universum dieser Chance beraubt fühlten, unser Wunschgeschlecht zu bekommen.
Ja.
Weil, wie du schon gesagt hast, bei Lu sollte es, wollten wir gerne ein Mädchen haben, es sollte ein Mädchen werden, beziehungsweise es war ein Mädchen. Das heißt, alles war perfekt. Und dann kommt das Leben halt zu dir und sagt so, ja, schade, Schokolade, leider Pech gehabt.
Ja, eventuell ist es ein Junge. Also es war auch nur eine Tendenz an dem Zeitpunkt.
Nein, ich meine jetzt bei du.
Ach
So, das
so.
Leben sagt halt, ja, schade,
Da,
leider Pech
okay,
gehabt,
ja.
leider gar nicht.
Ach so.
Und jetzt sollte es halt möglicherweise ein Junge werden. Und du ertappst dich dann dabei, wie du halt denkst, ja, doof, irgendwie will ich doch ein Mädchen und fühlt sich dann schlecht, weil du denkst, eigentlich sollte dein Hauptaugenmerk darauf sein, Hauptsache gesund.
Ja.
Ja, und das ist halt irgendwie stellenweise für mich persönlich ein ekliges Gefühl gewesen. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich mein ungeborenes Kind ungerecht behandle.
Ja.
Oder ich ihm keine Chance gebe.
Ja, also ich habe es auch in mein Schwangerschaftstagebuch geschrieben, dass ich Angst habe, dass er sich jetzt weniger geliebt fühlt, weil wir A, ein Mädchen verloren haben vor ihm und er jetzt ein Junge geworden ist. Aber ich kann schon sagen, das ist absolut gar nicht so. Ich liebe den kleinen jungen Mann abgöttisch und ich kann es mir gerade tatsächlich auch gar nicht anders vorstellen.
Ne, geht mir ähnlich. Also davon, von diesen Zweifeln oder von diesem Unbehagen, von diesem unerfüllten Wunsch ist eigentlich nichts mehr über. Und
Nee,
wir haben ja
gar
relativ
nicht.
schnell auch angefangen, weil für uns ja vorher schon fast klar war, dass es noch ein drittes Kind werden wird. Irgendwann, wo wir immer gesagt haben, ja gut, dann machen wir da halt nochmal ein Mädchen, fertig. So, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, nachdem wir jetzt ein Kind haben.
Weißt du,
Ein
wie?
lebendes Kind an der Hand haben,
Ja.
aber wir haben halt unseren gesunden Optimismus uns bewahrt und beibehalten.
Auf jeden Fall. Ja, dann vergleicht man ja auch immer mit den vorigen Schwangerschaften. Zum Beispiel, wann kann ich das Baby wirklich richtig spüren? Und nicht nur vermuten, dass es gerade eine Bewegung war. Es stellte sich bei mir beim zweiten Screening heraus, dass ich eine Vorderwandplazenta hatte.
Ja, wenn es kommt, dann kommt es richtig. Also wenn du schon Sternkindeltern bist und eh schon massive Probleme hast oder Angst hast,
Genau,
dann kommt
ja.
halt noch sowas dazu, was ja alles nochmal
Ja,
schwieriger
das,
gestaltet.
ja, also schwieriger insofern, es bedeutet halt, dass man meistens das Baby später vielleicht auch schlechter spürt, als wenn die Plazenta.
Habe teilweise sogar gar nicht bei Vorderwand Plazenten, oder?
Ja, wenn du Pech hast.
Plazenten, Plazentas.
Ich weiß nicht.
Das sind Tonis, I
Keine
don't
Ahnung,
know.
ich weiß auch nicht.
Wer es weiß, schreibt es einfach per Mail oder auf Instagram mal, wie da
Also
die Mehrzahl ist.
ich habe dann halt geguckt, ne, bei Lou war das irgendwie 18., 19. Woche, wo ich sie jetzt wirklich gespürt habe. Und irgendwie verging die Zeit und ich war mir nie wirklich sicher, ob da jetzt eine Bewegung war oder nicht. Dann habe ich im Juli auch noch eine dicke, fette Bronchitis bekommen.
Oh, die war wild. Da habe ich Nächte im Keller geschlafen, weil
Ja.
Nicole hat geklungen wie so ein, die hat gebellt, die hat das ganze Haus erschüttert.
Und ich konnte nur im Sitzen schlafen,
Ja, wenn du geschlafen
wenn
hast.
ich geschlafen habe. Zu der Bronchitis parallel kam auch noch eine Sehnscheidenentzündung hinzu. Das war auch, also so schlimm hatte ich sowas auch noch nicht.
Ja, war für mich auch schlimm, weil
Ich
meine
habe hier
Sorge
gesessen und
wurde,
geweint.
ja, meine Sorge wurde halt noch größer auch, weil ja, du bist eh schon so angespannt, dann kommt halt sowas da rein. Und wir hatten ja während der Du-Schwangerschaft Corona,
Ja.
was ja auch immer noch so ein Ding im Kopf war, so ob es Corona damals vielleicht war.
Also während der Bronchitis kam auch immer noch keine Bewegung in meinem Bauch. Also keine verlässliche, wo ich wirklich sagen konnte, hallo, da ist jemand. Ja, dann aber im August, ein Tag vor meinem Geburtstag, da hat sich dann der kleine Mann doch mal gemeldet. Ich glaube, da wussten wir dann auch schon ziemlich sicher, dass es dann doch wirklich ein Junge wird. Ja, und
Ja,
dann
eigentlich lustig, ne? Bei Lu war es für
dein
mich das erste Mal bei
Geburtstag.
meinem Geburtstag
Ja.
und bei Mats war es dann das erste Mal für dich an deinem
Für
Geburtstag.
dich auch.
Ja, aber so, ne? Wir hatten beide so unsere Geburtstage einmal im Fokus.
Ja, dich habe ich auch schon drüber nachgedacht. Genau. Also, ich habe ihn gespürt und Hannes hat ihn parallel aber auch direkt schon gespürt an dem Tag. Und von da an ging, was das angeht, ging es dann so bergauf, würde ich sagen. Also.
Ja, wobei ich glaube, das hat auch wieder. Es ging bergauf, aber es hat auch wieder ein neues Druckmoment geschaffen. Das haben wir auch ein, zwei Mal gemerkt, dass du natürlich dich auch, also ich habe dich ja immer dann gefragt, auch ob du ihn spürst oder ob er sich heute schon gemeldet hat oder so. Und gerade wenn es dann für dich Tage waren, wo du selber sehr beschäftigt warst, das heißt, du hast da gar nicht so drauf geachtet, hat dich diese Rückfrage dann, glaube ich, oftmals auch verunsichert, weil
Total.
du
Also,
denn selbst dir nicht mehr sicher warst, war das schon was? Und ich sag
ja.
mal so, Spoiler vorweg, Nicole hat teilweise am Ende der Schwangerschaft in ihrer Notizen-App im iPhone sich jedes Mal, wenn sie Mats gespürt hat, das aufgeschrieben, einfach um am Tagesende sehen zu können, wie oft war er denn da. Wir haben mit Apps oder du hast mit Apps Tritte gezählt abends. Weil es da ein Muster gibt, wenn man, ich auf die
Ich
Sprünge,
glaube, 10
zehn
Tritte innerhalb
Tritte
von 15, 5 bis 10 Minuten. Ich weiß
und
es
das
ehrlich
soll man
gesagt
am
nicht.
besten alle wie viele Stunden haben.
Oh, das kriege ich
Auf jeden
nicht hin.
Fall, lange Rede gar keinen Sinn. Es gibt bestimmte Verhaltensmuster. Natürlich sind die wieder nicht in Stein gemeißelt. Das ist wie mit diesen ominösen Schlaftabellen bei Neugeborenen und Babys und so weiter. Aber es ist so, diese Apps funktionieren so. Du sagst halt 10 Tritte in x Minuten und das alle x Stunden. Und wenn das gegeben ist, kannst du davon ausgehen, dass dein Baby halt fit ist. Und wenn das nicht ist, könnte es Anlass zur Sorge geben, beziehungsweise dann sollte man vielleicht mal nachgucken. Aber wie gesagt, das sind halt, das ist wie später, wenn du die Kinder an der Hand hast, die sind alle so verschieden zueinander. Das
Ja.
heißt, krass messbar ist sowas halt nicht, aber es sind
Nein,
halt
aber es.
Indikatoren und für jemanden
Genau.
wie uns war es halt beruhigend, einfach diese Feedbacks zu haben.
Ja, also ich hatte mir das tatsächlich sogar als Erinnerung in meinen Kalender eingetragen, zu einer bestimmten Uhrzeit, dass ich daran denke, dass ich an dem Abend nochmal die Tritte zähle. Das habe ich schon wieder tatsächlich verdrängt. Gut, dass du das gesagt hast. Mich hat vor allem gestresst, nicht deine Rückfrage. Ob er sich schon gemeldet hat zwischendurch, sondern
Die aus der Familie.
die aus der Familie. Überwiegend eher aus deiner Seite als von meiner Seite. Und meine Seite ist relativ zurückhaltend, was das angeht.
Nicht so kommunikativ.
Zurückhaltend.
Ja.
Vorsichtig, würde ich das eher so bezeichnen. Und auf deiner Seite wurde halt schon öfter mal gefragt, und hat er sich bewegt? Und wenn ich das dann mitgekriegt habe, hier bei den Telefonaten oder so. Das hat den einen oder anderen Mal tatsächlich bei mir, ja, für Unbehagen gesorgt, für Stress ausgelöst, würde ich jetzt mal so sagen. Einfach weil es bei mir ja so war, bei Lou habe ich sie ja irgendwann nicht mehr gespürt. Ich kann aber nicht zu 100% sagen, wann das jetzt wirklich war, wo sie nicht mehr getreten hat. Das heißt, jeder um mich rum könnte denken, die war zu doof, zu merken, dass ihr Kind sich nicht mehr bewegt. Und das macht, also so denkt man dann irgendwie. Das macht halt das Gehirn mit einem. Und deswegen hatte ich hier und da das Gefühl, dass da nicht Misstrauen ist das falsche Wort, aber
das Vertrauen in deinen Körper fehlt.
Ja. Oder in mein Einschätzungsvermögen. Ja, das ist das, was mich, glaube ich, so ziemlich am meisten gestört hat. Wenn er sich zwischendurch mal nicht gemeldet hat oder ich Zweifel hatte, habe ich mich meistens irgendwie mal hingelegt und in mich reingehört. Und dann hat er sich auch wieder gemeldet.
Naja, du hast ja auch, Gott sei Dank, sehr schnell Muster erkannt.
Ja.
Das heißt, du wusstest ja auch, wie du ihn, ich sag mal, herausfordern kannst.
Ja.
Damit er halt irgendwas macht, genauso wie wir oder du ja irgendwann rausgefunden hast, dass er auf Zucker reagiert.
oder auf deine Stimme hat er auch reagiert.
Ja, auf meine Stimme und so gab es halt immer so Sachen. Ja. Zwischendurch kam dann noch ein weiteres Highlight, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo noch mehr Scheiße her. Ich war zu der Zeit in der beruflichen Umorientierung, hatte mich hier und da beworben und scheinbar hat, das habt ihr auch schon in einer der ersten Folgen gehört, mein Arbeitgeber auch irgendwas gerochen, wobei ich eigentlich der mit der großen Nase bin, um das nochmal aufzugreifen, aber nun ja. Es war ein Tag vor meinem Geburtstag dann, nachdem wir eben einen Tag vor deinem waren, das war also 2 Monate vorher, ein Tag vor meinem, hat mein Arbeitgeber zu mir gesagt, Hannes, danke, dass du da warst, gute Zeit, gute Reise, gute Besserung.
Hab einen guten Geburtstag
morgen. Ja, schönen Geburtstag morgen, ne? Mach's einen entspannten. Und hat mir die Kündigung unter die Nase gehalten, zu Mitte Juli. Das heißt, ich war plötzlich arbeitslos, weil ich habe natürlich versucht, mich aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis rauszubewerben und war plötzlich unter Zugzwang und dachte so, ja, es geht weiter wie bisher, ich muss jetzt den Job nehmen, den ich kriegen kann. Aber, Fun Fact, man muss auch mal Glück haben im Leben. Ich habe tatsächlich mittlerweile den Job, den ich mir mal gewünscht habe, weil ich ein bisschen Glück hatte zu der Zeit, weil ich über meinen Schatten gesprungen bin und mich einfach auf Stellen beworben habe, wo ich eigentlich vom reinen Lesen dachte, das ist drüber. Ja, und somit hatte ich dann eigentlich 2,5 Monate Urlaub, weil wir halt gesagt haben, wir hatten noch Sommerurlaub zu der Zeit geplant. Den in der Anfangszeit zu kriegen ist unwahrscheinlich, also nehme ich 1 Monat mehr Arbeitslosigkeit in Kauf und fange erst am 1.9. wieder an zu arbeiten.
Damit du auch einmal komplett runterfahren kannst.
Genau, weil ich brauche, ja, beruflich die letzten 3 Jahre waren halt wild.
Ja, also vom letzten Arbeitgeber zum Vor-, also, ja.
Ja, die letzten 3 Jahre waren wild und ich brauchte einfach mal ein Reset.
Genau.
Und ja, dann war eigentlich alles angerichtet.
Ja, also wir näherten uns so langsam dem Ende der 20er Schwangerschaftswochen, nenne ich sie mal, also so 28.
Also wir sind straight auf die 30. drauf zugerast.
Ja, genau. Meine Gynäkologin hatte uns noch vorgeschlagen, dass wir noch mal uns im Krankenhaus vorstellen und einmal besprechen, ob die noch diagnostisch irgendwas machen können.
Also die Gynäkologin hat gesagt, dass die diagnostischen Möglichkeiten in der Praxis ausgeschöpft sind. Sprich, sie betreiben gerade allen Aufwand, den sie betreiben können, durch Ultraschall, durch CTG und so weiter und so fort. Blutabnahme, der Thromboserisikowert und so weiter. Und sie hat gesagt, wenn wir noch mehr machen wollen würden, müssten wir im Krankenhaus vorstellig werden, um zu checken, ob die dann noch mehr für uns machen können. Und so haben wir uns für den Zeitraum dieser 30. Woche einen ersten Check-up-Termin in Lüneburg geholt. An dieser Stelle sei erwähnt, wir haben es geschafft, 2 Jahre lang nicht nach Lüneburg zu fahren. Aber nicht, weil wir es nicht wollten, sondern es stand irgendwie gar nicht im Raum. Also
es ist passiert.
Es gab nie einen Moment, wo wir gesagt haben, lass mal nach Lüneburg fahren. Ah, nee, lieber doch nicht. Oder lass mal nicht fahren. Sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Aber das wird dir dann erst bewusst, wenn es wieder soweit ist. Das heißt, als es auf diesen Termin zuging, war klar, es wird das erste Mal Lüneburg seit Lou, es wird das erste Mal das Krankenhaus seit Lou, und es wird auch das erste Mal wieder eine 30. Schwangerschaftswoche seit Lou. Und kurz davor habe ich dann gemerkt, irgendwas ist komisch im Körper. Und hatte dann auch mit ein, zwei Panikattacken zu kämpfen. Und wir wussten alle nicht, was los ist. Ich dachte irgendwie, zu wenig gegessen, zu wenig getrunken. Es war sehr warm zu der Zeit an den Tagen.
Vielleicht noch der Stress mit der neuen Arbeit.
Genau, Stress mit der neuen Arbeit, Einarbeitung, zurechtfinden, bin ich gut genug? Ihr kennt das alle. Und plötzlich machte es bei uns so ein bisschen Klick und wir dachten, ey, das ist der Termin, der da ansteht. Und dann kam der rationale Hannes und hat gesagt, ja, geil, dann mal den Termin kurz machen und danach geht das ja wieder steil
Ja,
bergauf.
ich habe ja eh nicht gedacht.
Ja, haben wir alle gedacht. Und mein Körper hat aber gesagt, kannst du ruhig denken, ist aber nicht. Es kam dann zu der Zeit, zu der dunkelsten Zeit, die ich in meinem Leben bisher durchgemacht habe. Das werden wir aber in der entsprechenden Folge nochmal eingehender beleuchten. Das war nämlich der Beginn meiner PTBS. Und in der Vergangenheit habe ich oft das nicht ausgesprochen, deswegen einige von euch vielleicht gar nicht wussten, was es ist. PTBS ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Das bedeutet, du hast ein schlimmes Ereignis erlebt, ein Trauma. Posttraumatisch bedeutet nach dem Trauma und Belastungsstörung, du hast das Ganze nie so richtig verarbeitet und erleidest jetzt Spätfolgen. Und diese können dann daraus bestehen, dass du Panikattacken kriegst, dass du Flashbacks kriegst, dass es dir einfach überhaupt nicht gut geht, dass du psychische Probleme hast, dass du nicht schlafen kannst. Also da gibt es so viele Folgemöglichkeiten, aber ja, das ist, ich glaube, am meisten kennt man dieses Wort aus dem Kontext von Soldaten oder Ähnlichem, die aus
Ja.
Kriegsgebieten wiederkommen. Ja, das war dann die Phase und als wir dachten, es wäre alles angerichtet, ja, sind wir in diese Phase reingestolpert, die eigentlich der Bronchitis aus dem Sommer noch mal einen draufgesetzt hat.
Ja, also wie gesagt, wir waren in Lüneburg, haben uns checken lassen, haben uns, ja, Mats und ich haben uns checken lassen, kann man ja schon so sagen. Da war alles in Ordnung. Und ja. Für mich ging es dann in den Geburtsvorbereitungskurs. Bei Lou habe ich ja nur einen von diesen Kursen, also es sind ja irgendwie 10 Termine. Bei Lou hatte ich nur einen mitgemacht, weil ich ja danach dann schon entbunden habe. Und ja, ich bin da mit gemischten Gefühlen hingegangen, muss ich gestehen. Habe es direkt ausgesprochen, dass wir ein Sternkind haben schon.
So wie wir es immer gemacht
Wie
haben,
wir es immer
eigentlich.
machen, genau. Und dann hatte ich tatsächlich so ein paar Flashback-Vibes, nämlich als ich bei Lou das erste Mal bei dem Termin da war, war es super heiß. Dann während dieses Kurses hat es angefangen zu schütten und zu gewittern. Der Fußweg von uns zu dieser Stätte, also 5 Minuten, ich kam zu Hause an, war bis auf den Schlüpper nass. So, also jetzt Schwangerschaft mit Mats. Ich gehe dahin, hab nette Leute um mich. War eine nette Geschichte. Ich gehe nach, will nach Hause gehen. Es regnet. Es war heiß und es regnet, aber kein Gewitter. Das war schon irgendwie komisch und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, okay, das war's jetzt wieder. Das ist das Omen, auf das ich gewartet habe. Das Ding wird auch nicht zu Ende gehen. Hat so das kleine Teufelchen auf meiner Schulter gesagt. Natürlich, also es hat mich jetzt nicht in Panik versetzt, aber das sind halt so Gedanken, die ich dann hatte. Aber ich habe den Kurs zu Ende gebracht, tatsächlich.
Ich glaube, der, wann waren das? Also was ich mich gerade frage, wo meine Erinnerung ein bisschen getrübt ist, es gibt ja, also für euch, es gibt drei Termine, da gehen die Väter mit hin. Und beim ersten war ich dabei, die nächsten beiden konnte ich nicht mehr aufgrund meiner PTBS. Wann war der erste dieser drei Termine?
Das war Mitte, Ende September,
Also
glaube
vor
ich.
der PTBS-Geschichte
Nee,
von
das
mir,
muss
ne?
vor September. Mitte, Anfang Mitte
Ja, es muss
September.
auf jeden Fall vorm Krankenhaus gewesen sein, weil da war ich ja mit. Und da habe ich ja schon das erste Mal einen richtigen Absacker
Eine
gehabt.
Panikattacke,
Ja.
ja.
Was ich auch gar nicht gecheckt habe. Im Nachhinein war das alles total eindeutig. Ja, klar, super, ja,
Ich
klar.
weiß, wir beide haben da uns auch zu Tode geschwitzt,
Ja.
weil ich habe. Es ist bei uns beiden so, ich kann irgendwie so ein bisschen Hannes Emotionen spüren. was mich dann direkt verunsichert, nicht verunsichert, nicht, aber beunruhigt, das Wort habe ich gesucht. Also ich merke halt, wenn was mit Hannes nicht stimmt, ohne dass er es halt irgendwie sagt. Und das überträgt sich dann teilweise auch auf mich.
Wir sind halt sehr, sehr kompatibel.
Ja.
Na jedenfalls, das
Ja.
war so der Beginn dieser Phase und
Genau, ja.
wieder eine sehr schwierige Phase für
Ja,
uns.
dann kam die 30. Schwangerschaftswoche. Wir haben gedacht, vielleicht ist es einfach die noch bei Hannes so quer sitzt. Und wenn die durch ist, dann muss es doch bergauf gehen.
Nein.
Pustekuchen.
Dazu kam dann noch mentaler Stress. Wie gesagt, ich habe am 1.9. einen neuen Job angefangen. Dieser Krankenhaustermin war Ende September. Das heißt, ich war noch nicht mal 4 Wochen im neuen Job und musste mich bereits krank melden, weil ich zu der Zeit auch nicht mehr arbeiten konnte. Ich habe nur noch geschlafen und gelegen, weil mir auch super schwindelig war jeden
Ja.
Tag. Das heißt, ich konnte auch keine 5 Minuten am Stück auf einen Bildschirm gucken oder so. Und wen wir auch noch wieder lobend erwähnen müssen an der Stelle, wie schon zu Lu's Schwangerschaft, beziehungsweise Diagnosezeiten, meine Mutter, die wieder parat gestanden hat, also ich hatte halt auch Kopfprobleme, ich habe teilweise Schmerzen im Oberkörper gehabt, Verspannungen im Rippenbogen, die ich als Herzinfarkt-Symptome gedeutet habe. Ich hatte deswegen zu der Zeit Angst, alleine zu sein, Angst zu schlafen, weil ich Angst hatte, nicht mehr aufzuwachen. Und meine Mutter ist dann tatsächlich zum Beispiel mittwochs abends hergekommen und hat auf mich sozusagen aufgepasst, während Nicole beim Geburtsvorbereitungskurs war, weil ich Angst hatte, wenn ich alleine bin, dass ich sterben könnte oder so.
Das sind so Sachen, die habe ich schon wieder verdrängt.
Oder ja, später hat sie dann ja auch noch dich zum einen oder anderen Termin begleitet, wo wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen werden, weil ich es halt nicht konnte. Ich glaube, die waren auch Wochenends dann da und haben mir ein bisschen geholfen, weil du ja alles alleine machen musstest zu der Zeit.
Was hat dir geholfen?
Ne, da haben sie auch geholfen, mal
Ach so,
gekocht und
am
so
Wochenende, ja.
sauber machen, und weil du nicht mehr so konntest. Ich konnte halt sowieso nicht. Ich war halt gefühlt ans Bett und an die Couch gefesselt.
Ja, also war nicht schön, wirklich nicht,
Also ich
absolut
bin
nicht.
teilweise von der Couch aufgestanden. Wie gesagt, wir machen da noch eine separate Folge zu. Bin in die Küche gegangen und hatte einen Puls von 120.
Ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass Hannes am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen möchte. Hannes ist so ein Typ, wenn der krank ist, auch wenn er irgendwie leicht Fieber hat und sich aber noch halbwegs gut fühlt, sage ich mal, dann möchte er noch gerne in seinem Keller sitzen und Dinge machen.
Also normalerweise ist Kranksein für mich wie Urlaub haben. Also ich mache
Ja.
alles das, was ich machen würde, wenn ich Urlaub habe. Jetzt mal Sport ausgenommen oder so. Aber wie gesagt, es war einfach komplette Sendepause.
Richtig. Ja. Ja, dann ging die 30. Schwangerschaftswoche vorüber. Ich habe versucht, Hannes irgendwie so ein bisschen damit zu signalisieren, so hier, guck mal, jetzt bewegt er sich, legt deine Hand auf meinen Bauch, kommuniziert ein bisschen. Aber das hat halt auch nicht geholfen, weil die Wunden halt zu tief sitzen oder saßen, ne? Sie
Das
sitzen ja im Bauch.
sind halt Fleischwunden.
Ja, ich musste hochschwanger, wie gesagt, allein die Wocheneinkäufe machen, bitte musste. Also ich habe sie gemacht.
Solange es ging.
Solange es ging, ja. Ich habe hier alles irgendwie alleine gewuppt. Ich war froh, dass ich relativ zeitnah dann auch schon Urlaub und Mutterschutz dann hatte. Das heißt, ich musste dann einen Teil der Zeit nicht arbeiten, schwanger sein, Haushalt Hannes betüdeln, sage ich mal auf gut Deutsch. Ja, das war, ja, war, wenn mich jemand fragt, wie ich meine Schwangerschaft fand, würde ich immer sagen, sie war sehr, eigentlich ganz schön, zum Ende hin ein bisschen anstrengend, weil es halt viel und schwer ist so. Und ich nicht mehr gut schlafen konnte, aber mein größtes Problem in dieser Schwangerschaft war tatsächlich Hannes. Das ist leider so.
Ja, da stehe ich auch zu.
Und
Also,
auch da möchte ich nochmal einwerfen
das ist ja nichts Persönliches gegen mich.
nein, auch da möchte ich nochmal einwerfen zum Thema, wenn es dir schon so kacke geht, wie muss es denn deiner Frau gehen? Wenn du hast ja direkt offen mit deinem Arbeitgeber darüber gesprochen, dass es dir nicht gut geht, weil wir jetzt in diesem Stadium sind, dass wir in der 30. Woche oder darum rumwabern. Und dann hast du doch den ein oder anderen Mal irgendwie den Spruch bekommen. Oh je, wie geht's
Ja,
dann
den
damit?
Spruch nicht bekommen. Also das waren tatsächlich Menschen, die waren unerfahren mit diesem Themenkomplex. Und die haben dann gedacht, wenn es mir schon so schlimm geht, dass es dir halt noch schlechter gehen
Ja.
müsste. Und die haben das aber dann auch verstanden, wenn man denen erklärt hat, dass es nichts damit zu tun hat und dass es nicht
Nein.
diese Abhängigkeit gibt.
Nein, also es war auch nicht negativ
Aber wir wollen auch
gemeint.
nicht zu weit auf der PTBS rumreiten. Dafür
Nein.
gibt es ja die eigene Folge.
Ja.
Viel interessanter ist, dass wenn man jetzt dachte, dass wir schon ziemlich viel mitgenommen haben, es ging ja noch besser.
Ja.
Also ihr wisst, wir haben den Thrombose-Risikowert bestimmen lassen regelmäßig. Und plötzlich kam Nicole an, ich saß im Keller, ich glaube, es war während der Arbeitszeit,
Es
und
war am
sagte, du,
Freitag.
ich muss nochmal zum Frauenarzt. Ich
Ach
sag,
so,
wieso das denn?
ja.
Ja, ich muss nochmal Blut abnehmen lassen, die haben gerade angerufen, die haben irgendeine Blutprobe im Labor zu spät bearbeitet, nenne ich es mal, die war nicht mehr verwertbar. Und habe ich noch so gedacht, das ist aber ungewöhnlich für ein Labor. Und lange Rede, gar keinen Sinn. Es kam dann dabei heraus, dass der Wert von diesem Thrombose-Risiko-Protein,
Didymer-Wert, ja.
das ist ein Protein, glaube ich, erhöht war und dass ab jetzt Heparin gespritzt werden muss. Und du hattest dann am Rande noch irgendwo, sagtest du, die Gynäkologin hat sich verquatscht. Wir haben dann rausgekriegt, klingt jetzt auch so negativ, aber wir haben dann mitbekommen, dass es nicht eine
Laborfehler war.
misslungene, ein Laborfehler war, sondern
Nochmal eine
es wurde eine
Bestätigung.
doppelte Probe genommen, um das Ganze wirklich sicher zu bestätigen,
Ja, also.
bevor man uns beunruhigt. Also ich würde es eher
Genau.
als positiv auffassen, dass man es
Ja.
sicherstellen wollte. Und von da an durfte dann Heparin gespritzt werden.
Yay, ich habe mir noch nie was alleine gespritzt. Das war ein neues Abenteuer für mich. Auf Hannes konnte ich da nicht zählen.
Nee,
Der.
also ich und Nadeln, wir sind auch, also die einzigen Nadeln, die ich freiwillig an meinen Körper lassen, sind Tattoo-Nadeln.
Und impfen.
Ja, aber das ist mehr so ein, ich muss es machen.
Okay,
Aber
gut.
wirklich die komplett freie Wahl, ich habe da Bock drauf, sind Tattoo-Nadeln.
Ja, also wie gesagt, ich musste dann anfangen, Heparin zu spritzen. Heparin sorgt ja dafür, dass das Blut verdünnt wird. Was mit einer PDA zum Beispiel nicht gut zusammenhängt. Also man muss das Heparin rechtzeitig absetzen, damit man unter der Geburt eine PDA bekommen kann.
Für alle, die nicht Bescheid wissen, die vielleicht keine Kinder haben oder so, eine PDA ist eine Schmerzmittelindikation während der Geburt, um die Schmerzen der Geburt zu
Und
verringern.
lokale Betäubung.
Es ist sozusagen genau eine lokale Betäubung, wodurch die Geburtsschmerzen gelindert werden, verringert werden. Und damit diese lokale Betäubung gesetzt werden kann, gibt es bestimmte Voraussetzungen. Zum Beispiel in dem Fall, das Heparin muss rechtzeitig raus, wegen der blutverdünnenden Wirkung. Oder es gibt auch so Fälle von, die kann auch nicht zu spät gesetzt werden, weil wenn die Geburt zum Beispiel zu weit vorangeschritten ist und man dann eine PDA setzen würde, würde das den Geburtsverlauf zurückwerfen, also den Prozess.
Ja.
Das heißt, das wäre dann eine Gefährdung von ja, Kindesleib, Wohl und Gedöns.
Ja.
Genau, das ist also eine PDA.
Was ich noch ab der 30. Schwangerschaftswoche sagen kann, mir wurde angeboten, dass ich dann CTGs wöchentlich machen darf, wenn ich möchte. Das habe ich dankend angenommen, also bin ich
Das ist dann die
da
Geschichte mit dem, weil es halt immer abgerechnet werden kann.
auch.
Ja.
Also bin ich da halt wöchentlich hingedackelt und habe CTGs schreiben lassen.
Aber es auch zweimal.
Teilweise auch zweimal, ja, aber auch nur, weil ich hier und da Angst hatte.
Ja, das war jetzt auch nicht lächerlich gemeint.
Nein, also, aber
Das war eine
erst, das
Feststellung, das war
ist.
eine Ermutigung, wenn es dir genauso geht, und du bist dir unsicher in deiner Folgeschwangerschaft oder auch in deiner Erstschwangerschaft.
Ja.
Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Fühl dich nicht schlecht, dass du dreimal die Woche zum Frauenarzt rennst und ein CTG schreiben lässt. Es geht dabei um dich und um das Wohl deines Kindes und dafür ist jedes Mittel recht.
Also einmal sind wir auch nachts nach Lüneburg gefahren, weil ich aufgewacht bin mit einem stechenden Schmerz
Unter Schmerzen bist du
im
aufgewacht, ja.
Unterleib, ja. Da ging's, das war die Zeit, wo es Hannes richtig kacke ging. Ja, und dann sind wir halt nach Lüneburg gedackelt, haben es abklären lassen. Morgens um 5 waren wir da und wurden, wir wurden morgens um 5 entlassen. Mir wurde nochmal netterweise von der Ärztin gesagt, dass alles richtig gemacht wurde von
Ja,
uns.
selbst
Und
die hat uns ermutigt. Die hat gesagt,
ja.
wenn es ihnen schlecht geht, jederzeit ins Krankenhaus, jederzeit checken lassen.
Ja, genau.
Die hätten uns sogar angeboten, also die Nacht da zu verbringen, zur Beobachtung, wenn man sich da besser fühlt. Wobei an dem Tag war die Nacht halt so viel vorbei, das wäre irgendwie noch eine Stunde gegangen. Aber generell besteht sogar die Möglichkeit, wenn du da abends um 10 ankommst, dass du die Nacht da verbringst und dich unter Beobachtung stellen lässt.
Ja, dann hatte ich mir für diese Schwangerschaft auch noch ein Babybauch-Shooting gewünscht. Das hatten wir dann ja an dem ersten Tag, als ich mir Heparin spritzen musste. Da hattest du im Auto auch, war das eine Panikattacke oder nur in Anführungsstrichen nur
Ich
Unwohlsein?
hatte, wie so oft zu der Zeit, massive Verspannungen, die halt stärker geworden sind, wenn es Stresssituationen für mich gab. In dem Fall war es die Stresssituation, die komplex ablief. Es war zum einen das Verlassen des Hauses, es war Autofahren, nicht wissen, wie es läuft,
Das
keine
Wetter.
sichere Umgebung. Also ich hatte keine Fluchtmöglichkeit mehr, was gewesen sein sollte. Also das kam alles so zusammen.
Ja.
Es war keine Panikattacke, es war einfach nur die ganz normale Oberkörperverspannung, die stärker war, wenn Stressmomente anstanden.
Dann kamen wir da an und man kann sagen, es war Kerstin.
Unsere, ja, Kerstin, unsere
Kerstin,
Haus- und
genau.
Hoffotografin,
Haus und
beziehungsweise
Hof.
die Fotografin, die auch die Bilder für Sternwicke gemacht hat, auf ehrenamtlicher Basis in diesem Fall. Und das ist tatsächlich auch eine der treibenden Kräfte, der du Sternwege verdanken kannst, denn ich kam mit Kerstin bei diesem Shooting ins Gespräch. Sie wusste ja um unser Schicksal Bescheid. Wir haben nochmal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Ich habe natürlich auch vor allem ausführlich über meine zu der Zeit akute Phase gesprochen und habe ihr zu ihr gesagt, du Kerstin, ich habe Bock irgendwie was zu machen. Ich weiß aber nicht was. Und ich habe die und die Idee und dann stand Kerstin da und sagt, ja, mach doch, los, zieh los, gib Gas, fang an. Und wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid, ich helfe dir. Und das war, ja, ich würde eigentlich schon sagen, es war die Geburtsstunde von Sternwege. Also von da an sind die Gedanken konkreter geworden und ich habe angefangen, Dinge aufzuschreiben und zu planen.
Ja.
Also das war auch kurz vor dem letzten Wochenende auswärts, also bevor wir nach Stralsund gefahren sind. Und in Stralsund habe ich auch schon sehr viel akut akribisch geplant und so, weil ich bin halt jemand. Ich bin da sehr akribisch, weil wenn ich sowas anfange, dann ist das bei mir so, das muss dann auch was werden. Und deswegen mache ich da keine halben Sachen, wie ihr ja auch momentan immer wieder merkt an
Ja.
dem, was da so passiert.
Ja, also es sind auch wieder schöne Fotos geworden. Na, nochmal danke, Kerstin. Ja.
Ja, wir können ja mal, spätestens wenn der Blog an den Start geht, werden wir da auch davon mal ein paar Bilder
Auf
raufschmeißen.
jeden
Der
Fall.
Blog soll allgemein, wenn der an den Start geht, so ein bisschen unterstützend zum Podcast wirken, dass wir sagen können, da könnt ihr euch mal die Bilder angucken. Da könnt ihr euch dann von mir aus mal auch mal die, ich nenne es mal Trauerrede durchlesen, die wir für Lou geschrieben haben. Und all solche Geschichten wird es dann da zu sehen geben.
Ja. Gut, also ich habe meinen Geburtsvorbereitungskurs abgeschlossen. Wir haben die 30. Schwangerschaftswoche überschritten. Ab jetzt kamen.
Wir haben ziemlich viel Scheiße mitgenommen und dachten, es geht eigentlich nicht besser. Also man muss ja, ich würde ja nicht mal sagen, wir haben immer wieder einen draufgesetzt, sondern immer wenn wir dachten, wir hätten jetzt was überstanden, kam wieder was. So war es ja eigentlich. Es war
Ja.
nicht so, dass es immer schlimmer wurde, sondern es war
Nee.
so, es war gleichbleibend beschissen. So.
Turbulent.
Ja. Und ja.
Ich wollte noch sagen, also ab der 30. Schwangerschaftswoche kam ich ja dann jetzt auch in Gebiete, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht in der Schwangerschaft.
Es
Wie
war neu.
schwer wird's,
Du
werde
hast
ich.
den neuen Level freigeschaltet.
Ja, so ungefähr.
Und dann kam ja so ein bisschen
Genau,
das
ja.
Highlight.
Ja, also wie gesagt, ich hatte wöchentlich meine CTGs. Dann hatte ich das Problem, dass ich links und rechtsseitig so Rippenbogenhöhe, also obere Rippen, Schmerzen hatte. Weil der kleine Mann, ich nehme mal an, er hat sich halt zu sehr dahin ausgebreitet und hat da irgendwas abgeklemmt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann einmal zur Gyn gegangen, um abzuklären, dass es nicht das HELLP-Syndrom ist. Jetzt kann ich es natürlich nicht erklären, was es ist. Es ist. Der hat mit der Leber zu tun.
Ja, Fakt ist, es war nicht
Ja,
schlimm,
nein.
aber zu der Zeit gab es wieder den Inbegriff von turbulent.
Ja.
Ich fasse das mal.
Nö, lass mich doch erzählen.
Ja, dann mach du halt.
Also, um abzuklären, ob es das HELLP-Syndrom ist oder nicht, wurde nochmal ein Ultraschall gemacht. Dort wurde festgestellt, es ist alles okay. Und das Baby liegt auch richtig rum. Ich hatte in der gleichen Woche jedoch noch den Regeltermin bei der
Also das war
Gynäkologin.
ein Montag und am Mittwoch oder Donnerstag der gleichen Woche war ein regulärer Kontrolltermin.
Bei diesem regulären Kontrolltermin hat sich dann auf einmal herausgestellt, dass der kleine Mann auf einmal in der Querlage liegt. Das beunruhigte meine Gynäkologin etwas. Sie hat mir direkt nochmal eine Überweisung nach Lüneburg ausgestellt, dass wir da nochmal hinfahren sollen. Einmal alles abchecken. Denn wenn ein Baby in Querlage liegt und man zu Hause ist und die Fruchtblase platzt, dann darf man nur noch liegend transportiert werden. Das bedeutet, man muss einen Krankenwagen rufen. Was wiederum bedeutet, man wird eher dahin gefahren, wo das nächste Krankenhaus ist. Und das wäre
Nicht eher,
nicht,
man wird
ja,
ins nächstgelegene Krankenhaus
und
gebracht.
das war in unserem Fall definitiv nicht Lüneburg, was unser Safe Space logischerweise war. Also war jetzt die Frage, was sollen wir tun? Also erstmal bin ich nach Hause gegangen, habe Hannes davon berichtet. Dann haben wir einen Termin in Lüneburg ausgemacht. Dann sollten wir nach Lüneburg fahren. Und ich meine, du warst nicht nur, du lagst nicht brach wegen PTBS, sondern warst auch noch krank on top. Hattest noch das letzte Ausläufer.
Ja, das war
Denn
alles.
ich hatte nämlich Halsschmerzen, als wir in Lüneburg waren. Genau. Also bin ich mit meiner Schwiegermutter nach Lüneburg gefahren, weil ich nicht alleine dorthin wollte.
Ist ja auch richtig.
Ja. Und da, Überraschung, lag Mats wieder richtig rum.
Richtig.
Die Ärztin sagte, er ist schon ein bisschen dick um die Mitte rum. Sie hat mich auch jedes Mal, wenn ich da war, gefragt, ob ich Diabetes hätte. Hatte ich aber nicht. Ja, er lag richtig rum. Und ich hatte aber relativ viel Fruchtwasser, sagte sie, im Gegensatz zum letzten Mal, als ich da war. Was wiederum bedeutet, der kleine Mann hat viel Platz und viel Wasser zum Schwimmen und zum Drehen.
Deswegen konnte er propellern.
Deswegen konnte er sich hier hin und her bewegen. Dann saß ich nun da mit meiner Schwiegermutter und die Ärztin
Also
guckte.
man muss dazu sagen, wir haben davor, vor dem Termin, ab und zu, nicht ab und zu, haben wir darüber gesprochen, welche Möglichkeiten gibt es. Es sind ja so einmal gibt es die äußere Wendung, die in Betracht käme. Es gibt die Möglichkeit des Kaiserschnitts, den gibt es ja fast immer, Wunschkaiserschnitt oder geplanten Kaiserschnitt. Und ich weiß nicht, ob wir uns noch mit anderen Dingen beschäftigt haben. Jedenfalls haben wir es gemacht, wie so oft. Ich habe zu Nicole gesagt, pass auf. Es ist am Ende des Tages dein Körper, wo du wahrscheinlich die Entscheidung für treffen wirst. Ich sag dir gerne meine Meinung. Ich sag dir, was ich gut oder besser finden würde. Nichtsdestotrotz habe ich Nicole immer, wenn es um ihren Körper geht, die letzte Entscheidung gelassen. Das ist nicht gleichzusetzen mit, ich habe mich aus der Verantwortung gezogen, weil ich habe ja schon meine Meinung kundgetan. Ich habe nur nicht versucht, auf sie einzureden, wenn sie eine Entscheidung getroffen hat für sich und ihren Körper, weil das steht mir einfach nicht zu. Das heißt, wenn sie gesagt hätte, ich mache einen Kaiserschnitt, hätte ich gesagt, okay, alles klar, gehe ich mit. Hätte sie gesagt, ich mache eine äußere Wendung, hätte ich gesagt, alles klar, gehe ich mit, bin ich bei dir. Natürlich hat sie aber trotzdem zu allen Fällen meine Meinung gekriegt, auch wenn die vielleicht gegenteilig gewesen wäre.
Also wir saßen nun da, die Ärztin fragt, was machen wir? Ich frage sie, was empfehlen Sie mir? Und sie hat mir natürlich nichts empfohlen. Sie hat nur,
Darf sie auch nicht.
nein, darf sie nicht. Sie hat lediglich gesagt, in ihrem Fall wäre ein geplanter Kaiserschnitt medizinisch vertretbar. Ja, ich habe dann auch ein bisschen Hilfesuche meine Schwiegermutter angeguckt. Die kann mir natürlich die Entscheidung auch nicht abnehmen. Also
Ich löse das jetzt mal ganz spannend
ich habe
auf.
gesagt,
Ich lag auf der
Kaiserschnitt.
Couch zu Hause. Danke, dass du mir auch gar keinen Spannungsbogen hier drin lässt.
Tut mir leid.
Ich
Bist du?
lag zu Hause auf der Couch, weil ich nicht mit konnte. Mein Telefon klingelte und plötzlich hieß es, wir werden in 2 Wochen. Nee,
Anderthalb
in
waren
anderthalb Wochen. Wir werden in
es.
1,5 Wochen Eltern. Und ich so, hä? Ja, ich habe mich für einen Kaiserschnitt entschieden.
Ja, also ich habe gesagt,
War ein
Kaiserschnitt.
ziemlich witziger Gedanke.
Und dann fragte sie mich noch nach dem Datum. habe ich gesagt, naja, wenn wir darüber geredet haben zu Hause, dann haben wir gesagt, so Anfang Dezember wäre dann
Also
schon schön, wenn man sich das
kurz mal
aussuchen
dazwischen,
könnte.
das ist glaube ich noch nicht rausgekommen. Wir haben nur über Stichtage gesprochen. Der Stichtag von Mats sollte der 18.12. sein.
Ja.
Das heißt, es bestand die Gefahr, dass wir in Weihnachten reinrutschen würden bei einer natürlichen Geburt. Und wir haben vorher immer besprochen, dass wenn wir künstlich eingreifen würden, dass wir, wenn es die Möglichkeit gäbe, es nach vorne ziehen würden, um ihn von Weihnachten wegzuholen, auch aufgrund der Ferienzeiten später, Geburtstage feiern und so weiter. Und diese Möglichkeit hat sich jetzt in dem Moment halt auch ergeben, war aber nur ein nettes Beiwerk.
Also wird er genau 14 Tage vor ET geholt.
Yes.
Ja, wurde er geholt, Punkt.
Ja, und das war dann der Tag der Entbindung. Und da würde ich fast sagen, machen wir erstmal einen Cut.
Ja, da ich möchte noch mal einmal kurz auf die Entscheidung Kaiserschnitt eingehen. Meine Hebamme hat da ja ein bisschen reserviert drauf reagiert und hat mich, ich würde nicht sagen verunsichert, aber ja, man hinterfragt sich doch jetzt nochmal, heißt das richtig, was ich gemacht habe und so weiter und so fort. Ich hatte aber irgendwie am selben Abend oder einen Abend später nochmal wieder, ich lag hier auf der Couch und Mats hat sich wieder gedreht. Also man konnte von außen auf meinen Bauch gucken und sehen, dass er wieder quer liegt. Und das war der Moment, wo ich mir zu 1 Million% sicher war, dass das die richtige Entscheidung war, einen Kaiserschnitt zu machen. Auch wenn das jetzt irgendwie Folgen für ihn oder mich haben könnte, aber so wissen wir, dass er lebend und sicher zu uns kommt.
Ja, genau. Und dann war quasi der Entschluss Kaiserschnitt gefasst. Es stand der Tag der Entbindung bevor, wo, wie ihr heutzutage ja auch wisst, alles super gelaufen ist, sonst wäre er jetzt ja nicht bei uns. Dazu können wir aber gerne nochmal eine separate Folge machen, euch da so ein bisschen abholen. Zu diesem, ja, Geburtstag, zu dem Tag der Entbindung, zu den Abläufen dort, wenn ihr das wünscht. Weil das ist ja ein bisschen entkoppelt von Sternkindern, Sternwege und so weiter. Hinterlasst uns dazu gerne mal Feedback auf unseren Instagram-Profilen. Die sind beide in den Shownotes verlinkt, sowohl Nicoles als auch meins. Und da findet ihr auch die E-Mail-Adresse hallo@sternwege-live.de. Schreibt da gerne mal rein, ob ihr euch diese Folge dazu wünschen würdet von Nicole und mir. Ansonsten hoffen wir, dass euch ja diese Berichterstattung der Folgeschwangerschaft geholfen hat. Wie schon zu Anfang erwähnt, wenn ihr Rückfragen habt, wenn euch Sachen unklar sind, wenn ihr selbst da irgendwie mit struggelt, da gerade drin steckt, unsicher seid, schreibt uns jederzeit gerne. Wir helfen euch so gut es geht mit unseren Erfahrungen. Ja, wie gesagt, die Links findet ihr in den Shownotes. Ansonsten findet ihr in den Shownotes auch noch den Link zu Buy Me a Coffee. Das ist eine Seite, wo ihr Sternwege finanziell einmalig oder monatlich unterstützen könnt. Das dient vor allem der Deckung der laufenden Kosten, die durch Sternwege entstehen, wie zum Beispiel für den Podcast-Hoster, für Editing-Software und so weiter. Ist immer herzlich willkommen, wenn ihr da ein bisschen unterstützen mögt. Falls ihr anderweitig unterstützen wollt, weil es finanziell nicht möglich ist, teilt den Podcast, schickt ihn an Leute, die unbedingt davon hören sollten. Und nun würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche. Danken euch, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Montag wieder mit einer neuen Folge von Sternwege. Mal gucken, wer dann zu Gast ist oder ob jemand zu Gast ist. Und ja, wie gesagt, es ist mir jedes Mal ein Riesenfest hier mit euch zu schnacken, auch wenn das sehr einseitig ist. Und wie so oft gebühren die letzten Worte dem Gast, den ich hier zu Besuch habe. In dem Fall bist du es.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Unterstützung. Ja, und bis zum nächsten Mal, denke ich.
Ciao, ciao.
Tschüss.
So, das war's für heute bei Sternenwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.